Moin, moin. Ja, es funktioniert.
Moin, moin.
Moin und herzlich willkommen hier in unserer schönen Hasper-Filiale am Gänsemarkt. Mein Name ist Christian Kuschmar. Ich bin hier der Filialdirektor und deswegen darf ich Sie kurz begrüßen. Wir freuen uns total, dass wir zusammen hier diese Veranstaltung mit Ihnen erleben dürfen, diesen besonderen Abend. Denn zusammen und gemeinsam mit der Hamburger Morgenpost werden wir ja heute die Premiere des Live-Podcasts Zweite Luft erleben. Wir sind ja kurz vor Marathon. Der Marathon steht so langsam vor der Tür und wir wollen uns gemeinsam auf dieses sportliche Highlight einstellen und schon ein bisschen zusammen darauf freuen. Deswegen haben wir diese exklusiven Clubabende ins Leben gerufen, wo wir Persönlichkeiten aus dem Sport begrüßen dürfen. Heute unter anderem Marcel Janssen. Aber bevor wir jetzt direkt starten, jetzt ist mein Part auch schon zu Ende, denn wir wollen was ganz anderes hören, übergebe ich nämlich an dich und Felix Helgerath von der Hamburger Morgenpost. Du bist der, der uns heute durch den Podcast führst.
Genau.
Und daher deine Düne.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, was jetzt passiert.
Ja, vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Ja. Ich bin ja heute der Unbekannteste, das ist vollkommen klar. Mein Name ist Felix Helgerath. Ich mache seit 2,5 Jahren einen Podcast, die zweite Luft. Geht um Sport, geht um Bewegung und ja, immer prominentere Gesichter, die wir dort einladen. Und heute freuen wir uns eben auf den noch aktuellen HSV-Präsidenten Marcel Janssen. Ich sehe, Fans sind da, das ist super. Marcel Janssen ist auch schon da, den hat sich in einem der Goldräume platziert. Aber, wie es gehört, ne? Aber genau, normalerweise beginnt man so einen Podcast ja mit so ein bisschen Werbung. Aber wir haben uns heute was anderes überlegt. Jetzt brauche ich den Kollegen einmal, der mit dem Mikrofon gerade abgehauen ist. Ah, der ist da, Mikrofon. Mikrofon ist angekommen. Denn heute haben wir die Werbung mal eingetauscht wegen einen sogenannten Social Pitch. Ich darf jetzt Freddy und Michael von der Firma Sportport hier nach Hamburg auf die Bühne bitten, bitte einmal. Herzlich willkommen. Bitte, nehmt mich in die Mitte, auf jeden Fall. Genau, herzlich willkommen Freddy, herzlich willkommen Michael. Ich darf ihn Pase nennen, ganz wichtig. Ihr beide macht Bewegungskonzepte oder Bewegungsprogramme für Kinder und für Jugendliche.
Verrat uns doch mal bitte in ein paar Sätzen, warum man da eine ganze Firma gleich drum baut.
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein können,
sehr Felix,
gerne. Bei der Premiere. Genau, wir sind mit der Firma Sportport am Start und haben dort verschiedene Bewegungsprogramme. Da geht es primär um die Altersstufen, ja, bis 6 Jahre. Wir haben auch ein paar Projekte an Schulen für kleine Kinder. Sind mittlerweile seit, 2015 am Start. Seit 2018 haben wir auch eine eigene Sportschule und bieten da verschiedene Kurse an.
Perfekt. Wo in Hamburg, ich gebe das Mikro vielleicht mal an den Kollegen weiter, wo in Hamburg seid ihr denn aktiv?
Ja, also wir haben unsere Standorte, das ist quasi ja kein Fitnessstudio für Kinder, aber eine Möglichkeit, dass Eltern mit ihren Kindern turnen, wie sie das vielleicht vom Verein kennen. Haben wir die Postfiliale in Ottensen, vielleicht kennt sie der ein oder andere, die haben wir umgebaut in eine Turnhalle. Morgens kommen Kindergärtengruppen zu uns und turnen dort und im Nachmittagbereich bewegen wir die Kinder. Wir haben Räumlichkeiten in Winterhude angemietet, wo wir das gleiche Konzept fahren. Und wir haben aber ja bundesweit mittlerweile 5 Bewegungsprogramme, 3 zum Thema Fahrradfahren und 2 zum Thema allgemeine Bewegungsförderung. Unser Schwerpunkt ist natürlich aber, weil wir Hamburger sind, hier in Hamburg.
Sehr gut. Jetzt seid ihr, genau, du hast schon gesagt, mit den zwei Schulen hier in Hamburg aktiv. Was für Programme kann ich denn da für meine Kinder bekommen?
Ja, genau. Also letzten Endes meldet man seine Kinder bei uns an und wir bieten dort Bewegungskurse für Kinder, für die ganz Kleinen, für die Mittleren. Wir haben sie in Flöhe eingetauft. Wir haben Krabbelflöhe, Miniflöhe, Superflöhe. Das ist quasi die Großen sind dann die Superflöhe und kriegen dann auch einen entsprechenden Aufkleber. Das ist so unser Projekt, unser Standort, aber wir sind auch ganz viel unterwegs. Freddy war heute Morgen im Hamburger Osten an einem Kindergarten. Das heißt, wir versuchen, die Bewegung und die Begeisterung auch in die Kindergärten reinzutragen und vor allem auch dem Personal vor Ort zu zeigen, was man mit den Kindern machen kann, weil natürlich im Alltagsstress ganz viel die Bewegung und vor allem auch die Kreativität leidet. Und wir geben da, glaube ich, ganz wertvolle Impulse zum Thema allgemeine Bewegungsförderung. Und was parallel auch schon läuft durch unsere Kollegin Melanie, die ist an einer anderen Kindertagesstätte. Und dort machen wir ein Fahrradprojekt, das heißt Radaktiv. Das heißt, wir erreichen rund so 50 Kita-Projektwochen im Jahr. Da sind über 1000 Kinder, die wir aufs Fahrrad setzen. Und Fahrradfahren ist leider das neue Schwimmen. Wir haben kaum eine Vorschulgruppe, die in der Lage ist, dass alle Kinder sicher Fahrrad fahren oder überhaupt Fahrrad fahren. Und für uns geht es aber auch noch um viel, viel mehr als jetzt Fahrradfahren oder Turnen, sondern wir sehen einfach, was in so einer Woche mit den Kindern passiert in Bezug auf Selbstbewusstsein, Selbstkompetenz, dass sie auch gewisse Ängste überwinden, wo auch immer die herkommen. Und letzten Endes wachsen die kleinen Kinder, kleinen Menschen als Persönlichkeiten. Und das ist eigentlich unser Antrieb, die Kinder da zu befähigen, selber stark zu werden und zu wachsen.
Du hast mir im Hasi im Vorgespräch verraten, wie viel Prozent der Kinder in Deutschland sich ausreichend bewegen.
Ja, das ist die Frage, wie man fragt. Die Eltern haben rund 30% getippt, dass ihre Kinder sich bewegen. Wenn man die Wissenschaft aber fragt, sind wir da eher im einstelligen oder im knapp zweistelligen Bereich. Nur, dass man sich das mal vorstellt. Also man sagt heute, ein Kind, also Kindergartenkind soll sich 3 Stunden bewegen, davon 1 Stunde, dass das Kind auch wirklich ins Schwitzen und ins Schnaufen kommt. Kann jeder vielleicht mal in sich reinhören, wie viel wir uns so bewegen. Und eben aber der Alltag in den Schulen und den Kitas oder überhaupt der Familienalltag lässt die Bewegung oft nicht zu. Und das spiegelt sich natürlich auch gerade beim Thema Übergewicht extrem wider.
Sehr gut. Und ihr habt ja auch eine Connection oder eine Verbindung zum Haspa Hamburg Marathon.
Ja, genau. Also du hattest gefragt, wie wir entstanden sind. Wir sind eigentlich Eventmanager gewesen oder im Eventbusiness tätig, haben auch mal 2 Jahre als Dienstleister den Marathon organisiert, haben uns dann eben mit Kinderprojekten selbstständig gemacht und sind aber in Hamburg zumindest in alle Großsport-Events involviert. Das heißt, Freddy ist der sportliche Leiter vom Schülertriathlon. Wir kümmern uns im Rahmen des Haspa-Marathons um die 12.000 Kinder, die am Samstag laufen und unterstützen auch am Sonntag an der Ziellinie, dass jeder seinen Weg findet und pünktlich bei der Zielehrung ist. Und wir sind auch noch bei den Cyclassics mit im Boot und organisieren dort auch das Kinderrennen.
Also jede Menge los bei euch. Ihr seid ja den ganzen Abend jetzt noch heute dabei. Wenn man mit euch mal reden möchte, einfach ansprechen, vielleicht am besten nach dem Podcast, das wäre ganz schön. Die Kollegin, ich sehe sie gerade nicht, wo steckt sie?
Melli.
Melli ist da hinten, genau. Die 3 sind für Sportport und Sportstart heute hier vor Ort. Wenn ihr Fragen habt, am besten geht doch gerne direkt auf die 3 zu. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart und hier das Intro mit mir gemacht habt. Dankeschön.
Vielen Dank und jetzt viel Spaß.
Ja.
Wenn man nicht immer auf seinen Zettel drauf, wenn man nicht immer auf seinen Zettel guckt, es ist ganz dezent, darum ist es mir auch nicht wieder sofort aufgefallen, wir haben hier ganz dezent Kameras aufgestellt. Und vielleicht wundert man sich, wir nehmen auch auf, vielleicht auch für ein paar Social-Media-Beiträge. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte da überhaupt nicht zu sehen sein, einfach mal kurz die Hand heben, dann sehen unsere Kameramänner das und halten dann nicht direkt auf eure Gesichter. Also das nochmal als kurzer Hinweis, warum hier auch die Kameras sind, dann wisst ihr auch Bescheid. Und jetzt, das war noch ein kurzer Orga-Beitrag zwischendurch.
Sehr gut. Vielen Dank. Genau. Housekeeping muss sein. Jetzt kommen wir zum Hauptteil, warum sie und ihr, ich duze euch jetzt einfach mal, wir sind beim Sport. Ich hoffe, das ist okay. Warum ihr heute Abend hier seid. Genau. Es ist ein Podcast, deswegen wundert euch nicht. Es gibt eine gewisse Anmoderation, denn wir haben ja auch Zuhörende, die nachher die Aufnahme hören. Also, los geht's. Eine neue Woche, eine neue Folge. Und ich freue mich in dieser Woche sehr über einen ganz besonderen Gast, der heute Abend hier mit mir die Live-Premiere des 2. Luft Podcast feiert. Marcel Janssen ist da, Ex-Fußballprofi, ehemaliger Fußballnationalspieler und aktueller HSV-Präsident. Darüber hinaus ist er auch noch Unternehmer. Über all das wollen wir jetzt sprechen. Deswegen bitte, bitte hier an alle, die in Hamburg in der Haspa-Filiale sind, großer Applaus für Marcel Janssen. Moin. Moin. Schön, dass du da bist, Marcel. Wir setzen uns. Möchtest du was trinken?
Nein, danke.
Okay.
Gut versorgt schon hier.
Perfekt, perfekt, perfekt. Lieber Marcel, erstmal schön, dass du da bist. Ich würde gerne als allererstes mit dir mal über das Thema Timing sprechen. Mit 29, da hast du ja, wie glaube ich viele in dem Raum hier wissen, deine Profikarriere ja beendet. Jetzt bist du 39 und jetzt hast du gesagt, HSV-Präsidentschaft, es ist vorbei. Wie leicht fällt es dir, so einen Lebensabschnitt zu beenden?
Ja, leicht ist es ja nie, weil da stecken ja da natürlich immer viel Emotionen, viel Energie, viel Leidenschaft hinter, aber man muss eben halt auch da immer wieder gut reflektieren und das wieder auf sein eigenes Leben legen. So mit damals mit 29, halb war die Entscheidung nach 12 Jahren Profi sein, dann jetzt nochmal für einen anderen Club damals zu spielen, kam nicht mehr in Frage und wollte halt auch in das neue Leben rein, auch mit mehr Verantwortung. Es wäre einfacher gewesen, natürlich nochmal ablösefrei irgendwo hinzugehen. Es kam nicht in Frage und es war die große Entscheidung und jetzt nach 6 Jahren Vollblut-Ehrenamt und Fulltime-Ehrenamt HSV, was ich keine Sekunde bereue. Und mit dem, was wir in den 6 Jahren bewegen durften und konnten, ist dann eben mit dem Blick auf Neuwahlen und weitere 4 Jahre einfach der Punkt gekommen, auch zu sagen, zumindest an der Stelle, man bleibt ja HSV, es gibt ja etliche Themen, die zu tun sind, um zu unterstützen beim HSV, aber als Ehrenamt war dann einfach das Thema Familie, Freundin, Beruf und HSV, irgendeinem wirst du nicht gerecht. Und wenn du einem nicht gerecht wirst, wirst du meistens allen drei nicht gerecht. Mhm. Und das darf nicht passieren. Dafür ist das zu gut und zu schön. Und dafür bin ich zu dankbar, was wir denn in den letzten 6 Jahren an Fundament geschaffen haben. Und da kann ich mit gutem Gewissen sagen, es braucht weitere und neue Impulse.
Sehr gut. Jetzt erlaub mir noch eine persönliche Frage. Du kommst ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit, aus dem schönen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der, ich sag's mal im weitesten Sinne, der Rheinländer, der ist ja sehr verhaftet eigentlich oder ist mit seiner Heimat. Jetzt bist du aber trotzdem schon ganz schön lange in Hamburg. Was lässt dich denn hier so kleben?
Ja, mittlerweile jetzt fast 17 Jahre in Hamburg. Was sich kleben lässt, ist die gute Kombination mit dem Rheinland. Mhm. Als ich damals hingekommen, dann aus München, habe ich dann doch gemerkt, wie viel Besuch ich auf einmal zum Glück bekomme von meiner eigenen Familie. Ja, das liegt an vielen Themen. Es liegt an Hamburg, es liegt aber auch an der Logistik. Ja, es ist nicht erstmal eine Stunde, anderthalb zu fahren. Ja, wenn meine Eltern mich in München besuchen wollten, war es schwierig mit Arbeit. Mhm. Samstag ein Spiel, Freitag Anreise, Sonntag zurück, bei Montag wieder Arbeit. Also da ist so ein Wochenende eigentlich nur voller Stress. Und in Hamburg mal eben mit dem Zug aus dem Nordrhein-Westfalen oder teilweise sogar mit dem Flieger oder mit dem Auto, ist es ja wirklich ein Katzensprung. Von daher bin ich immer auch gependelt, aber natürlich hauptsächlich in Hamburg die 17 Jahre. Aber ich hatte das Rheinland oft hier zu Besuch und witzigerweise kommen die immer noch alle.
Sehr gut. Wir haben uns ja kennengelernt, oder ich habe dich kennengelernt als Marcel Janssen, den Unternehmer. Siehst du denn Parallelen zu deiner aktiven Sportlerkarriere und der Unternehmerwelt? Was es da so für Parallelen gibt?
Ja, absolut. Der Sport ist ja sozusagen positiv gesehen schuld, dass ich überhaupt Unternehmer wurde, beziehungsweise das Privileg, Leistungssportler werden zu dürfen oder Leistungssportler in einem Sport wie Fußball, der so privilegiert ist, muss man vielleicht dann nochmal unterstreichen. Es gibt ja zig andere tolle Sportarten, die aber nicht den wirtschaftlichen Background haben, wenn man auf dem höchsten Niveau spielt. Da ist der Fußball privilegiert. Und dieses Privileg zum Thema Zugang und Aufklärung zur Gesundheit war eigentlich das, was mich wachgerüttelt hat, um überhaupt Unternehmer zu werden. Es gibt ja keine Unternehmergeschichte aus meiner Familie oder sonstiges, sondern ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich Bundesligaspieler, Nationalspieler geworden bin, dass man irgendwie, dass mit einem anders umgegangen wird. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich immer gesagt, mein Papa arbeitet doch viel mehr als ich. Der läuft jeden Tag 14 Kilometer als Warenannahmeleiter. Ich laufe höchstens 11 im Spiel und habe 6 Physiotherapeuten da. Also da stimmt was nicht und habe mich dann irgendwann in dieses Thema Gesundheit, Prävention, Zugang für alle Menschen, so gut es geht, zumindest mal dort, wo ich im Wirkungskreis bin. Das ist ja in Deutschland, sage ich mal, vor allem Hamburg, in Norddeutschland. Ja, und habe mich dann eben dann für parallel schon zu meinem Profisein immer entschieden, dieses Privileg irgendwie nutzen zu wollen und anderen Menschen auch diesen Zugänge zu geben. Und deshalb gibt's eine große Parallele, nämlich die, dass man in der konkreten Prävention bei Menschen, die da ganz oben Sport machen, sehr viel macht und leider, wie auch meine Eltern, die viele Dinge nie gehört haben und dann erst kennengelernt haben und gemerkt haben, dass sie natürlich erst recht nicht nur bei dem Marcel Janssen, Miro Klose und sonst wem funktionieren, sondern bei jedem. Und das war so meine Motivation, auch unternehmerisch tätig zu werden oder ist bis heute.
Ja. Gab es denn da irgendwie eine Initialzündung für dich, dass du gesagt hast, Mensch, irgendwie, ich möchte genau diesen Weg einschlagen?
Ja, da gab es mehrere in der Tat, die weit, weit zurückliegen aus meiner Kindheit. Weil auch in der Jugend schon, als Kind, wenn du in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach spielst, merkst du, oh, ist auch schon privilegiert, kommst hin, hast einen Physio da, bei so einem Jugendclub, ne, Physiotherapeut, merkst, die nehmen dir Zeit, die auch dann, wenn du mal ein Problemchen hast und parallel dann am Essenstisch abends dann schon gemerkt, und, obwohl die fast ungern darüber geredet haben, aber wenn, wusste ich, ist schlimm. Ja, alte Schule, meine Eltern, so wenn dann mal der Rücken und das und hier gezwickt hat und da habe ich schon gemerkt, die haben eigentlich gar keinen so richtig, wo sie hingehen können. Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, aber es sollte sich doch der Arbeitgeber drum kümmern. Es war damals auch schon, dass das Muskelskelett und diese Themen bei Menschen wie meinen Eltern große Probleme gemacht haben, weil sie hart gearbeitet haben. Mhm. Aber die Unternehmen noch aus einer gewissen Arroganz ihrem Arbeitgebermarkt sich nicht für ihre Menschen interessiert haben, weil sie dann sagen, dann tauschen wir die aus. Als ich meinen Papa dann gefragt habe, das war dann das Entscheidende, war dann, als er mir irgendwann sagte, kannst du mir bitte einen Termin über deinen Physio bei eurem Arzt machen?
Okay.
Habe ich das natürlich gerne gemacht. Ich habe gesagt, für meinen Papa, für meine Eltern gehe ich auch zu Fuß nach China. Aber ich habe es trotzdem hinterfragt, habe nur gefragt, aber sag mal, Papa, mache ich ja gerne und hoffentlich klappt das, aber was macht denn dein Arbeitgeber? Und ich sagte, ach Junge, wenn ich die Anfragen nicht komme, dann stellen sie dann anderen hin. Mhm. Fand ich komisch, weil im Sport ist eine andere Wertschätzung und man lernt ja im Sport, im Leistungssport, dass wenn ein Team gut funktioniert und Menschen miteinander agieren, die auszutauschen, ist eigentlich nie ein Vorteil, selbst wenn es die Möglichkeit gibt, diese auszutauschen. Ja. Und somit hat mich das dann doch irritiert und im Zunehmenden dann war das prägende Ereignis eigentlich, was mich motiviert hat zu gründen, dass ich gemerkt habe, wenn ich nicht meine Zugänge meinen Eltern gegeben hätte, wären sie, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht nicht mehr da, aber sie wären nicht in der Lebensqualität in die Rente gekommen. Die haben ihr ganzes Leben gearbeitet und das hat mich sehr mitgenommen, wenn ich ehrlich bin, weil ich ja meinen Eltern natürlich auch die Gesellschaft und die Menschen sehe. Ich komme ja selber daher, ich komme ja selber aus dem Mittelstand, aus dem Unteren. Da läuft was falsch und das hat mich lange beschäftigt und ich war dann sehr dankbar, als ersten Profivertrag geschrieben hatte, so eher so diese Erleichterung nicht, was habe ich jetzt mit dem Geld, sondern ich könnte gegebenenfalls damit meinen Eltern helfen, beste Versorgung zu geben, medizinisch oder präventiv. Und das war eigentlich so die größere Ruhe, die ich dann bekommen habe, als ich dann den Durchbruch geschafft habe sozusagen.
Du hast dich unternehmerisch schon mit ein paar Projekten, hast ein paar Projekte in den Start gebracht. Wie wichtig, habe ich mich gefragt zum Vorfeld, es gibt ja so Marketing, so diesen furchtbaren Begriff, die Personal Brand. Wie wichtig ist denn so dein, du als Marke für solche Aktivitäten?
Ja, ich glaube, Authentizität ist halt eben wichtig. Es ist, wie gesagt, eine familiäre, private Sache, die mich hat in dem Bereich gründen lassen. Natürlich habe ich aber auch, bin jetzt von den 29 oder 29,5, wo ich aufgehört habe, natürlich auch bewusst vieles ausprobiert, um einfach auch zu gucken, diese, ich habe immer so, das war das Ziel, da war ich mit 39, also ist jetzt soweit, spätestens 40 muss ich wissen, so, was kann ich, wer bin ich und wo kann ich mein Leben sinnvoll die nächsten 20, 30 Jahre inhaltlich gestalten und das war mein Ziel, das wusste ich natürlich nicht, heute kann ich sagen, es war gut, da sind auch viele Sachen natürlich, die nicht funktioniert haben, was auch teilweise auch heftig war, Learnings war, wo man schnell lernen musste, aber genau das wollte ich, genau diese Erfahrung, um nochmal auch zu wissen, wer bin ich und was mache ich, wenn der Fußball ja eben nicht mehr das Hauptthema ist und das war sehr intensiv die letzten 10 Jahre, aber gerade die letzten Jahre hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass genau dieses Thema, was mich eigentlich immer bewegt hat, das Thema auch ist, was ich mache und deshalb habe ich so zum Teil wieder so mein Hobby, vielleicht, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann.
Und das ist sehr cool. Sehr schön. Jetzt hast du von Learnings gesprochen. Was waren denn die größten Learnings und Herausforderungen, die du so hattest auf dem bisherigen Weg, jetzt mal ab 29,5?
Ab 29,5? Ja, das ist natürlich, dass man viele Dinge, die man nicht kennt, dann natürlich ein Privileg hatte, auch gewisse Dinge ausprobieren zu können, weil ich dann eben natürlich mein Background aus dem Fußballprofi und dass ich vernünftig mit Geld umgegangen bin, lag auch daran, dass mein Papa zwar kein weit weg von einem Finanzberater war, aber der hat immer gesagt, Junge, mehr wie 2 Schnitzel geht eh nicht. Und beim zweiten wird es auch schon schwer. Also von daher hat man da so eine gewisse Lockerheit auch gehabt, aber man hat dann auch trotzdem vieles ausprobiert, auch was Schmerzhaftes. Aber genau das war richtig so, weil du musst halt eben, wenn du immer in einem Fußball bist, immer in einer Fußballbubble, was ja super geil ist, wenn du dann in dieser Seifenblase bist, aber es ist ja eine, weil A, weißt du, du wirst es nie dein ganzes Leben machen können und B, wartet das Leben nicht auf Fußballer, die irgendwann ihre Karriere beenden. Ne? Da musst du schon bereit sein, auch lernen zu wollen, den Arsch hochzukriegen, zu arbeiten, zu machen, zu tun. Und das war sicherlich eine starke Lernkurve, weil du natürlich einen ganz anderen Rhythmus hattest als in dem Leben zuvor. Der einzige große Vorteil, den ich hatte, war, dass ich während meiner aktiven Zeit angefangen habe und teilweise vor oder nach dem Training auch mal ins Büro gefahren bin und schon Termine gemacht habe und mich schon mal so ein bisschen auch reingefühlt habe, so in das Thema, wer bin ich, was mag ich, was kann ich überhaupt, was kann ich nicht. Und dafür musst du natürlich auch Erfahrungen sammeln.
Wenn man jetzt mal hier in Hamburg in dein Sanitätshaus reingeht, da sieht man ja schon, da kriegt man ein Gefühl dafür, dass du doch ein ganz gutes Netzwerk hast. Da sehe ich dann Trikots von Miro Klose, da sehe ich dann irgendwie ein Trikot von René Adler. Wie wichtig ist sowas für so eine Aktivität, so einen Zugang zu haben zu solchen Größen des Sports ja am Ende auch?
Ja, das ist schon wichtig, aber das Gute ist, das sind keine Gefallen, die die Jungs mir getan haben, sondern die sind irgendwann unsere Kunden geworden.
Okay.
Da hat man natürlich den Zugang, aber sie sind tatsächlich mit Nutznießer, so wie ich selber ja auch von dem, was wir dort machen in der körperlichen Diagnostik, also in der körperlichen Statik, haben wir die meisten Spieler, die du eben genannt hast, wirklich mit durch die Karriere begleitet.
Okay.
Und daher hängen sie auch da. Also es sind jetzt keine Freundschafts, auch, aber keine Werbe, sondern tatsächlich Kunden. Sind unsere Kunden. Und das Schöne ist ja, dass genau das ja meine Botschaft ist, dass die Leistungssportler des Lebens sind die Menschen. Ja, und die müssen mehr leisten, in Anführungsstrichen auf eine gewisse Art, weil bis zur Rente als ein erfolgreicher Fußballprofi, der ein unfassbares Netzwerk hat, wo sich um seine Gesundheit gekümmert wird und seine Prävention. Und da ist auch die schöne Brücke, diese Augenhöhe, weil auch jeder Fußballer, also nicht die du eben erwähnt hast, sind alle total bodenständig und die kenne ich Ewigkeiten und die vermitteln auch genau dieses Gefühl und das ist wichtig, dass keiner besser als der andere ist, im Gegenteil, wir leben auch vom Mittelstand, wir leben davon, dass das weitergeht und wir leben vor allen Dingen von den Menschen, KI hin oder her, ohne Menschen wird nichts gehen und bin froh, dass der Mensch hoffentlich immer mehr auch in den Mittelpunkt rückt bei allem.
Ja.
Das sehen die Jungs halt auch so und das freut mich, dass sie da dann auch unterstützen. Und natürlich ist da ein Netzwerk irgendwo da auch mal zum Vorteil, aber am Ende musst du auch überzeugen. Am Ende hätten wir auch viel verlieren können. Ne? Wenn der Miro gesagt hätte, ich bin dreimal umgeknickt mit dem, was er da mit mir gemacht hat, dann also sind auch ein hohes Risiko gegangen, weil er war ja nicht der Einzige, den wir betreut haben. Aber im Gegenteil ist es so gut gelaufen, dass wir dann heute das versuchen können, so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen und auch bezahlbar. Auch wenn wir hier in einer tollen Location sind, so wie hier heute bei der Haspa, sind wir ja nicht weit weg von
hier. Nein, plus.
Du kennst das und trotzdem kann da jeder rein und sich leisten. Ist egal, ob wer da reinkommt, weil ja auch in Deutschland ein System gibt, was es hier auch unterstützt, dass man sich auch gut ausstatten lassen kann über Lebensmittel.
Warum ist denn der Gesundheitssektor für dich gerade also so spannend? Du hast jetzt schon ein bisschen den familiären Background beschrieben, hast ein bisschen die Historie beschrieben, aber warum ist das jetzt, dass du merkst, nach all den Aktivitäten, die du hattest, das ist das Ding, wo ich jetzt voll draufgehen werde, sag ich jetzt mal.
Ja, ich einfach merke, da komme ich her, logischerweise aus dem Sport, versuchst du immer zu reflektieren, was ist gut, Thema mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, ohne aber zu verkrampfen, ohne, manchmal ist auch weniger mehr, aber mich hat das immer interessiert, was ist denn so? Und habe dann immer mehr festgestellt, dass jeder Mensch Gott sei Dank so individuell ist, dass er auch ein individuelles Resilienzprofil braucht oder ein Präventionsprofil. Weil das ist so unterschiedlich, dass du nicht mit der Gießkanne, so wie es immer versucht wird, über die Menschen drüber gehen kannst, sondern du musst halt eben mal hinschauen. Und das wird im Spitzensport gemacht und das ist deshalb die Gesundheit geworden, weil ich jetzt seit 20 Jahren so mehr oder weniger direkt und indirekt im Thema, man nennt dieses Wort, ich mag das nicht, aber betriebliches Gesundheitsmanagement, weil gerade das Ende da immer fehlt bei den Unternehmen, nämlich das Management.
Yes.
Dass ich da merke, dass alle jetzt verwundert sind, dass die AU-Tage so durch die Decke schießen, im körperlichen und mentalen Bereich und dass so eine Art pandemieartige Zustände mittlerweile hat und jetzt alle überrascht sind. Natürlich sind äußere Einflüsse heutzutage für uns alle deutlich mehr geworden, die uns beschäftigen, KI, Kriege, Privat, Klima, Umwelt, Digitalisierung, etc. etc. Aber wenn man guckt, was hat man inhaltlich dafür getan, unser Gesundheitssystem hat sich das weiterentwickelt. Wenn du mit 20 Kassenpatienten sprichst, mal gucken, was sie dir erzählen, ob sie Termine kriegen und ob sie auch mal eine vernünftige Anamnese bekommen haben. Und es ist auch keine Kritik an die Ärzte, die teilweise dann das Wartezimmer so voll haben, dass sie überhaupt die Leute nicht mehr schaffen. Das heißt, wir brauchen Kulturwandel und das reizt mich am meisten, deshalb die Gesundheit. Denn wir müssen leider auch von unserer Einstellung wegkommen. Hier ist meine Versichertenkarte, die knall ich auf den Tisch, mach mich gesund. Wir müssen gucken, wie werden wir erst gar nicht krank, weil krank zu sein ist dann irgendwann auch in Deutschland wie in den USA kaum noch bezahlbar. Und das geht. Im Leistungssport hat man gezeigt, wie man auf sich selber achten kann, ohne jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Mach ich auch nicht, brauche keine Zeit für. Aber es gibt konkrete Themen, die man machen kann und die muss man nur wissen. Und das ist deshalb auch genau das Thema geworden, weil mich das am meisten fasziniert, dass man eigentlich mit relativ überschaubarem Aufwand viel erreichen kann für seine Gesundheit. Ausgenommen sind natürlich immer Schicksalsschläge und Unfälle, sehr klar.
Ja.
Aber ansonsten kann man sehr, sehr viel machen. Und viele Leute, Menschen wissen es nicht. Mein Papa war auch schon vor, um bei dem Beispiel zu bleiben, der wäre vor 20 Jahren so kurz vor einer OP gewesen.
Okay.
An der Bandscheibe.
Ja.
An der Bandscheibe Rückenschmerzen hat. 14 Kilometer waren Annahmeleiter. Wollten sie als OP. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sie wissen, operiert. Ja, mit Bandscheibe. Ich sage, aber vielleicht kommt es ja nicht von der Bandscheibe. Das ist nur die Ursache, das Symptom und nicht die Ursache. Mhm. Ja, und dann haben wir ihn in die Diagnostik, habe ich ihn zu meinen damaligen Kontakten, das, was wir heute selber machen, geschickt.
Ja.
Hab natürlich den Termin bekommen, weil Privileg ist ja der Marcel Janssen. Natürlich kannst du deinen Papa bringen. Ja. Mhm. Schön. Wäre jetzt kein Fußballprofi, könnte ich ihn nicht bringen. Das war, was mich auch genervt hat, für uns gefreut hat.
Ja.
Für die Gesellschaft kann das nicht sein. Dann hat er eine Ganganalyse gemacht, ist festgestellt worden, groß, kräftig, so, dass man da was machen kann. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Ja, und es ist dann über die Wochen, Monate deutlich besser geworden, ist weggegangen und uns sehr mopedisch belegen.
Also, schöne Geschichte erstmal. Ich durfte mir das Ganze ja schon aus nächster Nähe angucken. Aber wenn du jetzt mal ins Stadion gehst oder auch hier heute Abend mit jemandem ins Gespräch kommst, wie erklärst du denn dem in zwei, drei Sätzen, was ihr so als Firmengruppe genau macht?
Was wir machen ist, wir messen Resilienz des Unternehmens und der Mitarbeiter, aber nur mit dem einen Punkt, wie können wir stärken? Das heißt, wir entwickeln ein MVT-System, also messen, verstehen, trainieren, umsetzen für jeden Mitarbeiter, egal ob Führungskraft oder welcher Station auch immer, ein individuelles Resilienzprofil als Employer Health System. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt von uns persönlich was mit an die Hand, um an seiner mentalen und körperlichen Gesundheit ohne extrem viel Aufwand arbeiten zu können.
Mhm. Und wie macht ihr das?
Indem wir den Mitarbeiter natürlich vermessen, ja, ähnlich wie im Spitzensport. Mhm. Ja, wir geben keine Empfehlungen und sagen, probier mal, achte auf dich, pass auf dich auf, wenn ich gar nicht weiß, warum. Das heißt, wir schauen uns den Gang an, ähnlich wie bei den Sportlern. Wir schauen uns den Rücken, die Wirbelsäule an. Es gibt kleinere Trainingspläne, 5 bis 10 Minuten, 2 bis 3 Mal die Woche. Es gibt bei Bedarf auch individuelle Produkte, weil wenn ich einen Knicksenkspreizus habe, so wie ich, dann hilft mir auch nicht, wenn ich viel trainiere, weil ich die falsche Statik habe. Dann gucken wir uns den mentalen Thematik an über einen Resilienzscore und wie kann man einfache Themen der Regeneration schon mal ansetzen, um überhaupt mit dem Thema mal so ein bisschen warm zu werden, weil es ist in Deutschland leider noch zu wenig präsent, das Thema Mental Health. Wir haben 31% Erkrankte.
Wahnsinn.
Und alle sagen, die sich da auskennen, das wird immer mehr. Und die haben dann gesagt, ja, aber was tun wir denn dafür, dass wir erst gar nicht dahin kommen? Und auch dafür haben wir ein Verfahren entwickelt, dass jeder Mensch in seinem Tempo, in seiner Art überhaupt mal feststellen kann, wo er steht und was gegebenenfalls auch die Ursachen sind für seinen Stress. Weil Stress ist Bewertung. Mhm. Und wir bewerten. Das ist völlig normal. Das tun wir alle. Mhm. Anhand von Erziehung, anhand von Glaubenssätzen. Nur das stresst uns halt auch. Und wenn wir lernen, unsere Bewertung anzupassen und zu verändern, erhöhen wir auch unsere Lebensqualität und kommen auch mit dem, was da drum ist, draußen klar. Und ich nehme das dann immer so ein bisschen als Spaß, aber hinter jedem Spaß steckt ja was Ernstes. Mhm. Wenn die Leute mich sehen, in den schlimmsten Zeiten, der HSV ist ja ein sehr bewegender Verein, und die sagen, aber du wirkst aber relativ resilient. Ich sag, ja, ich muss ja auch authentisch sein, sonst würde ich anscheinend das, was ich mache, nicht gut machen. Von daher passt das dann. Ja.
Wie komme ich denn als Kunde zu euch? Wenn ich jetzt sage, irgendwie total spannend und du hast ja auch beschrieben, du möchtest das gerne für eine breite Masse zugänglich machen oder einfacher zugänglich machen. Was sind denn die Wege, die ich zu euch kommen kann?
Ja, es ist so, wie das im B2B-Bereich mit den Unternehmen, wenn die sich melden und sagen, Mensch, wir wollen uns das mal anhören, dann schauen wir erstmal gemeinsam, was macht das Unternehmen denn schon und können wir da unterstützen und helfen, können wir die Resilienz der Mitarbeiter, das heißt, es kommt dann oft über die Unternehmen, kann man an uns rankommen und dann kommen wir in die Unternehmen rein, bieten es da an. Hier in Hamburg kann man natürlich für die oft in Hamburg sind oder regelmäßig oder ab und zu oder hier lebend sind, können natürlich zu uns kommen an Stephansplatz, haben dort auch die Diagnostikmöglichkeiten und dann natürlich die Themen der Kooperation mit Krankenkassen und Co. Also von daher werden wir immer mehr im B2B-Bereich auch deutschlandweit ausrollen, sodass das dann auch erlebbar ist sozusagen.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich bin Arbeitgeber und sage, ey Mensch, finde ich spannend, komm doch mal zu uns, jetzt zur Morgenpost, also hier in Hamburg. Was würde dann passieren?
Ja, wir würden erstmal schauen, wo der Schwerpunkt liegen soll, weil wir gucken, was bietet so ein Unternehmen denn schon an. Dann stellen wir vor, was wir machen könnten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zur Morgenpost kommen wollen, würden wir all unser Equipment mitbringen. Leute könnten einen Slot buchen, eben wie die verschiedenen Vermessungen. Die werden ja zusammengebracht auf einer Plattform. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt einen eigenen Zugang, wo er seine Trainingspläne, seine Vermessungen hat, die dann auch jedes Jahr aufzubauen, dass er auch Vergleichswerte hat, dass er wirklich mal einen Platz hat, wo man sich nur mit ihm beschäftigt im positiven Sinne. Wir machen Anamnesen in der Firma und ich sag mal, für das Thema mentale Gesundheit kann man sehr privat und geschützt digital arbeiten. Das wird dann auch vor Ort erklärt oder durch Vorträge. Das heißt, wir kommen dann sozusagen mit unserem Hardware, Software und unseren wirklich sehr kompetenten und empathischen Health Coaches sozusagen von Statics dann ins Unternehmen.
Okay, da hast du einmal gesagt, wie die Firma heißt, das ist gut. Wie hast du denn die passenden Partner gefunden? Es sind ja relativ viele Bereiche, die da abgedeckt werden müssen. Du hast eine Ahnung davon, weil du es erlebt hast als Profisportler. Aber wie hast du denn die passenden, sag mal, Geschäftspartner gefunden, mit denen du so ein Business aufbauen konntest?
Das ist ganz unterschiedlich. Du hast ja eben was gesagt, wann ist es ein Vorteil eben, dass man eben mal früher hohem Ebene Fußball spielen durfte und dann dadurch eine bisschen Bekanntheit bekommen hat, ist eben nicht nur, dass ich dann selber so ein bisschen eine Kompetenz habe. Ich bekomme aber dann den Zugang eben zu Partnern, wo ich weiß, die haben die beste Diagnostik und haben dann natürlich dann eine Bereitschaft, auch mit mit mir oder mit uns zusammenzuarbeiten. Und genau das ist es ja, verschiedene Einzelsäulen zusammenzufassen, weil der Mensch als ganzheitlich besteht. Der besteht halt eben nicht nur aus seinen mentalen Themen und seinen körperlichen. Mhm. Am Ende bedingt sich's. Und so hat mir das sehr geholfen, dass ich diese Partner zusammensuchen konnte und gucken konnte, wer hat wirklich so die beste Qualität. Teilweise haben wir ja auch eigene Themen, aber teilweise docken wir sie an unserer Schnittstelle an. Das ist das eine. Und andere Partner, da hat es natürlich auch geholfen, dass ich mal eben aus dieser Geschichte, Fußballprofi und auch die private Geschichte, dann auch Menschen kennengelernt habe oder Partner, keine klassischen Investoren, ganz wichtig, die sagen, was ist unsere Verantwortung und wenn wir alle mal nicht mehr sind, was wollen wir versuchen zu hinterlassen? Also Impact. Mhm. Natürlich wollen wir versuchen, Geld zu verdienen, weil wenn du Geld verdienst, kannst du wachsen, kannst du mehr Leute einstellen, kannst du mehr Arbeitsplätze schaffen.
Ja.
Das ist logisch, aber diese Leute sind natürlich, die ich kennengelernt habe, viel, viel risikobereiter für etwas, was es so ja noch 0,0 gab.
Mhm.
Es gab Gießkannenkonzepte, gibt es, aber es gibt sowas, was wir machen, ist sehr, sehr aufwendig gewesen und heute immer noch aufwendig, weil wir auch eben mit Menschen arbeiten und digital. Und ich habe das Glück wirklich gehabt, Menschen zu finden, eine Gruppe, die sagt, dass diese Vision wollen wir mittragen, mit unterstützen und sind auch bereit, großes Risiko mitzugehen, weil sonst kannst du nicht verändern. Wenn du dann nur den sicheren Weg gehst und wartest auf die klassischen Revenue Streams und KPIs, wirst du in der Zeit, die da draußen ist, bei dem Thema, was wir machen wollen, nämlich wirklich Menschen Zugang zu Gesundheit zu geben, geht es nur so. Und das war mein Vorteil, dass ich das Glück hatte, als Profi diese Menschen kennenzulernen.
Ja, sehr schön. Das nächste Thema, und das ist ja oftmals auch in, ja, wird im Zusammenhang mit Resilienz genannt, ist das ganze Thema Social Media. Setzt ja viele Leute so unter Stress, da irgendwie ständig irgendwie aktiv zu sein, aber trotzdem, du als, ich sag's mal, prominentes Gesicht, hast ja eine gewisse Social-Media-Präsenz, eine gewisse Social-Media-Reichweite und gerade auch, wenn du sagst, viele der Themen oder ihr habt ja auch rein digitale Ableger eures Geschäftes, so gerade so diese Resilienz-Fragebögen zum Beispiel. Wie nutzt ihr denn oder du speziell Social-Media für euer Geschäft aus?
Ja, man schafft natürlich eine gewisse Präsenz, aber das Gute ist, das hat ja alles Vor- und Nachteile, aber da zählt die einzige Regel, die für mich Sinn macht, ist, alle Extreme sind schlecht. So, das zählt ja nicht nur für Social Media, das zählt ja auch für Alkohol, das zählt für Sport, das zählt ja alles. Was ich zu extrem mache, ist erstmal nicht gesund. Und Digitalisierung kann aber extrem helfen, anstatt vielleicht, keine Ahnung, mal 3-5% abzuzwacken von dem Content, den wir konsumieren, der für unser Leben überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Wir alle übrigens, ziehe ich mich zu, davon mal 5% abzuzwacken, zu sagen, ich arbeite an meiner individuellen mentalen Resilienz und an meiner Persönlichkeitsentwicklung, meiner Resilienz, ist dann auch nicht zu viel verlangt, ist aber schön, dass man das eben mit der Hantel, sage ich über das Handy, kann auch die Hantel für den Kopf sein, dass man sich dann damit befassen kann, das ist, glaube ich, ganz gut und ansonsten natürlich geht es ja auch um Aufklärung, man muss schon sagen, dass es ganz viele Stärken und auch Schwächen natürlich von Social Media gibt, aber so dieses Bild, was immer kreiert wird, alles ist immer nur geil und alles ist immer nur schön, natürlich teilt man ja auch, mache ich ja auch logischerweise schönere Momente eher, weil man die Freude teilen will, aber es ist natürlich auch ein falsches Bild, was es oft nach außen gibt, wie das Leben wirklich ist. Andererseits ist das Thema natürlich gerade beim Thema Gesundheit. Der Mensch hat heutzutage zumindest viel mehr die Chance, auch wenn er oft überflutet wird, sich aber selber damit auseinanderzusetzen und zu informieren. Er kommt auch an Informationen ran und da hilft natürlich auch Social Media. Dann hofft man natürlich auf gute und seriöse Quellen. Da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, aber dass man eben auch das habe ich immer gemerkt, dass in dem späteren Alter als Nationalspieler hatte ich eine ganz andere Aufklärung und ich bin jetzt nicht hochgebildet in irgendwie diesen Themen gewesen, außer dass ich Sportler war.
Yes.
Aber ich habe dann gemerkt, dass du gar nicht anders kannst, wenn du diese Informationen bekommst, als auch für dich selber wichtige Dinge zu erfahren über dich selber, über das, was du machen kannst. Und das ist da ist Social Media eine Hilfe, natürlich, um auch da so eine Präsenz zu zeigen, zu sagen, hier meldet euch bei uns. Und dann ist es aber wie mit allem auch mal wichtig, eben auch mal aus dieser Welt wieder auszubrechen.
Jetzt haben wir ja viel über das Wort Resilienz gesprochen. Wie versteht ihr denn Resilienz? Was ist Resilienz für euch?
Resilienz ist Widerstandsfähigkeit, ne? Anpassungsfähigkeit ist halt das Werkzeug, in Anführungsstrichen, was in uns allen drinsteckt, um mit dem, was da draußen los ist, umzugehen. Und es geht, aber wenn man natürlich nicht weiß, wie ich übrigens auch lange nicht, dass Resilienz messbar ist und damit auch trainierbar, dann kann ich natürlich auch das nicht verändern. Und genau das ist das, was wir tun. Wir messen Resilienz und machen sie trainierbar.
Ja.
Und das ist eben ja unsere Widerstandsfähigkeit, um mit vielem, was da draußen ist, umzugehen, es richtig einzuordnen. Und Ende 21 habe ich zum ersten Mal gewusst, dass man das mental kann. Ich hätte das gerne zu meiner aktiven Zeit gewusst. Da hätte ich mir vielleicht sogar noch ein paar Prozent rausholen können, weil der Kopf ist natürlich entscheidend. Das ist das, was bei uns jeden Tag angeht und hoffentlich auch mal ausgeht.
Ja.
Und von daher wäre das schon mal spannend, so über Dinge so über sich zu erfahren, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Und was sind denn so früh, also wo kann man selber merken, dass man da ein Thema hat, dass man da vielleicht mal was investieren sollte, dass man da vielleicht mal den Weg zu euch gehen sollte, als Beispiel, wenn man bei dem Thema Resilienz so ein bisschen, ja, was für seine Resilienz tun sollte, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, die Themen haben wir ja alle, das wissen wir ja auch. Das soll ja auch kein Geheimnis sein, dass man sowohl mal mental und körperlich Zeiten und Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir halt verstehen, wir sollten ein Interesse an uns selber haben. Und ein Interesse an einem selber, wertschätzend gegenüber seinem eigenen Körper und seinem eigenen Geist, heißt es halt, zu versuchen, bestmöglich auch präventiv konkret zu arbeiten. Ich verstehe, dass das für die Menschen sehr verzweifelnd ist, weil oft dieses Konkrete eben nicht aufgezeigt wird, was er denn jetzt eben machen kann. Und wer das wissen möchte, wo er steht in seiner körperlichen, mentalen Resilienz, der darf gerne zu uns kommen.
Super. Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Jetzt haben wir viel auch über die Vergangenheit gesprochen, was bisher war. Aber wo siehst du dich denn, dich persönlich, aber auch dich mit deiner Firma in so 5, vielleicht auch in 10 Jahren? Wie soll da die Reise, wenn es optimal läuft, aussehen?
Ich hoffe halt natürlich, dass wir mit der Firma und mit dem Thema Statics und Resilienz, egal ob B2B oder zukünftig auch mal auf B2C, so erfolgreich sind, bedeutet, dann haben wir extrem viele Menschen erreicht und hoffentlich auch vielen unterstützen und helfen können auf ihrem Weg der eigenen Gesundheit, Zugang zu Gesundheit, das, was mein Ursprung war, das vielleicht beruflich, ja, und menschlich halt, dass ich hoffe, dass ich weiterhin an meiner Persönlichkeit arbeiten darf, dass die Werte, die ich vertreten habe, weiterentwickeln kann, es vielleicht irgendwann mal an eigene Kinder mit übergeben darf und eben gerade auch, ich glaube, dass gerade auch die nächsten 15 Jahre weiter sehr, sehr herausfordernd sein können, aber eben da auch nicht nur das immer wieder zu erwähnen, dass das alles so schwierig und schlimm ist, sondern Wege aufzuzeigen, wie man denn gemeinschaftlich, und es geht nur gemeinsam, dann auch da rauskommen kann. Und das wäre so schon schön, wenn es sowohl im privaten als auch im beruflichen weiter so geht und sich auch natürlich sukzessive entwickeln kann.
Was ich mich im Vorfeld auch gefragt habe, wie heute so dein Alltag aussieht. Du hast ja dann doch einiges noch zu tun beim HSV. Du bist viel im Stadion. Auch das kann man ja bei Social Media ganz gut sehen, wenn du vor Ort bist. Aber hast du denn noch Routinen aus deiner aktiven Fußballzeit, die du vielleicht heute noch übernommen hast? Gibt es Dinge, die man so als ehemaliger Fußballprofi vielleicht tatsächlich gar nicht ablegt?
Ja, Fußball spielen.
Okay.
Ist ja, natürlich in einer anderen Geschwindigkeit, wir haben es vorsichtig so sehr, und in einer anderen, da war man meist nicht mehr so rund, ja. Der eine oder andere, der hier sitzt, weiß das, der hat schon mal gegen mich nochmal gespielt in der letzten Zeit, nein, Fußball definitiv, solange es irgendwie geht, und wenn es irgendwann nur noch Walking-Football ist, dann ist es halt Walking-Football, Fußball, aber das ist das, was man nicht ablegt, ja, und sonst Routinen sind eigentlich so wie bei vielen anderen, meistens morgens ins Büro, hier an Stephansplatz, um dort Termine zu machen oder Termine bei den Unternehmen direkt oder halt auch außerhalb von Hamburg zu den Kunden fahren. Natürlich viele HSV-Themen bei unseren ganzen Abteilungen. Wir haben ja ganz viele tolle, mega coole Abteilungen im sportlichen Bereich beim HSV. Neben dem Fußball noch ganz viele andere tolle Sportarten. Da ist halt immer irgendetwas, und ich mag das auch, dass immer viel los ist, weil ich lerne auch dann ja auch viel von Menschen. Man geht ziehen Austausch, geht Kommunikation, man saugt viel auf. Aber ansonsten ist einfach so ein Tag, geht dann morgens irgendwann so gegen 8 los, ja. Dann mache ich meist die ersten Sachen von zu Hause und dann geht's gegen den Verkehr dann in die Stadt und in die Termine, und dann geht er so bis 19, 20 Uhr und dann
voller Tag.
Voller, ja, aber es macht Spaß.
Was ist denn so vielleicht dein Geheimnis dann bei, ja, von der Work-Life-Balance? Wie schaffst du das dann, die ganzen Themen so unter einen Hut zu bringen?
Work-Life-Balance.
Ja, gibt's nicht. Ne?
Größte Schwachsinn, es gibt, aber wir können uns darauf einigen, Life-Balance. Lightshop. Ich hoffe, dass Arbeit irgendwie dazugehört, außer man hat mit dem Lotto gewonnen. Ja. Da hat man aber andere Probleme, glaub mir, mental. Also Life-Balance ist der Begriff.
Life-Balance.
Und Life-Balance ist eigentlich eben das, achte auf dich selber, ob du hast nur, also jeder Mensch hat seine Kapazitäten, die irgendwann ausschaffen, achte auf dich und auf deine Life-Balance. Und klar ist es immer so, es wird immer Tage, Stunden, Monate, Jahre gehen, wo dir Dinge nicht leicht fallen, wo du auch nicht jeden Morgen aufstehst und sagst, ja geil. Mhm. Aber am Ende ist dieses Thema Dankbarkeit, es ist das, was uns, glaube ich, allen nochmal helfen kann, gerade in diesen verrückten Zeiten. Warum dankbar? Ich glaube, die Herausforderungen, die wir haben, ja, die sind anders, die sind neu, fühlen sich nicht gut an, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr in diese Themen gehen, die ja wirklich sehr schwer sind. Es gibt andere, die haben gerade andere Alltagsprobleme. Mhm. Die hätten gerne unsere Probleme. Also unsere Herausforderung. Von daher dieses Thema Dankbarkeit, dass wir in so einem tollen Land wie Deutschland oder auch in Europa zum Glück noch, und das hoffentlich bleibt auch so, im Frieden leben können und da dann die Chance haben, auch unseren Weg immer wieder zu finden. Und da haben wir, glaube ich, alle irgendwie die Möglichkeit dazu, das zu tun. Ich hatte die besten Vorbilder, das waren meine Eltern, die das körperlich über Jahre lang mir vorgelebt haben, mit einer guten Wertekultur, eben nicht zu neiden, auf sich selber zu gucken, Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa war Warenannahmeleiter. Und ich habe gemerkt, reich war ich eigentlich schon immer. Das ist, glaube ich, so die größte Erkenntnis, weil es eben nicht mit Geld zu tun hat, sondern eben mit den richtigen Werten und sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Und auch Arbeit zu investieren in Beziehungen, egal ob in die eigene, mit der Frau, Freundin oder halt eben mit den Freunden. Denn da müssen wir wieder ein bisschen hinkommen, dass wir wieder ein bisschen Konflikt mehr uns den Konflikten wieder stellen, weil wir alle weit weg von perfekt sind und dafür sind Freunde und eigentlich da auch mal an Ort zu zeigen, was nicht so gut ist, sondern sollte man auch mal wieder gerne auch in einer größeren Runde auch an Weihnachten zusammensitzen und nicht jeder für sich, weil jeder nur noch auf sich achtet. Ich glaube, da tun wir gut dran brauchen wieder so ein bisschen, da fehlt mir so manchmal die alte Schule, dass man sich auch mal streiten kann und dann sagt man so, jetzt trinkt man ein Bierchen, alles ist wieder gut. Ist doch schon sehr sensibel und dünnhäutig alles geworden. Das hat alles viele Gründe, aber das ist so, was mein Wunsch ist so und warum ich so gerne im Vereinssport unterwegs bin.
Ja.
Manchmal sehr, sehr anstrengend, gerade im Fußball. Das Thema Eitelkeiten, Männer und Ego ist schon kein interessant Traum. Bei Traditionsvereinen.
Ja.
Aber es lohnt sich, wenn wir die Zeit investieren.
Das erzählst du uns mal bei einem Bierchen, was da so los ist. Vielen, vielen Dank schon an der Stelle, Marcel Jansen.
Danke.
Als letzten Block, da haben wir uns noch überlegt, wer von Ihnen und euch vielleicht noch die eine oder andere Frage loswerden möchte an Marcel Jansen. Der könnte das jetzt tun. Hier gibt es ein Mikrofon. Das ging schnell.
Ja. Ja, man überlegt sich das ja mal vorher. Die Frage wäre, hättest du dir gewünscht, dass mehr Leute gesagt hätten, bleib doch HSV-Präsident und hätte es geholfen?
Gewünscht natürlich sowieso, weil dann zeigt das ja, dass die Leute oder die Fans, die Mitglieder irgendwo zufrieden waren, das wertschätzen können, dass was passiert ist, ist ja gerade fürs Ehrenamt, machen wir es ja eben genau wegen dem Thema, aber die habe ich erfahren, diese Wertschätzung von ganz, ganz vielen. Dass das nach außen dringt, ist ja auch wirklich klasse, immer nur der kleine Bruchteil, der dann auch groß gemacht wird, damit auch viel Aufmerksamkeit generiert wird von Medien. Ne? Nein. aber das gehört ja auch dazu alles und ich glaube, es hätte dann nicht dazu geführt, weil ich jetzt ja nicht aufhöre, weil ich sage, es war eine geile Zeit und ich bin seit 17 Jahren HSVer. Ob ich jetzt nun irgendeinen Titel habe oder keinen Titel habe, ist mir völlig Wumpe. Wichtig ist einfach diese 17 Jahre, die haben mit mir viel gemacht. Ich bin sehr dankbar dem HSV, sowohl fürs Ehrenamt als auch die Zeit als aktiver Sportler. Und man muss aber dann schon erkennen, eben das, was ich eben gesagt habe, wenn diese 6 Jahre Ehrenamt, die waren auch, haben super reingepasst. Ich meine, ich habe das bewusst gemacht, ich habe mich gedacht, ich mache das mal nach 2 Jahren, aber es ist doch ein bisschen viel, tue ich mir nicht mehr an, ist ein bisschen unbequem. Das wusste ich vorher, dass es unbequem wird bei den Veränderungen, die wir vor der Brust haben mussten, dass das nicht jedem gefällt, ist auch klar. Veränderungen finden nicht alle schön, auch gerade in der Gesellschaftsstruktur, die wir hatten oder haben. Aber das gehört halt auch dazu und ich war der Vertreter der Mitglieder, habe es versucht, nach bestem Wissen immer zu machen. Auch da ist nicht alles geklappt, aber am Ende bin ich dankbar für die wirklich tollen Menschen, die ich in den 6 Jahren als Präsident oder als Präsidiumsmitglied begleiten durfte. Das ist schon nicht selbstverständlich gewesen, wenn man guckt, neben dem Aufstieg, das wenigste Ziel, was auch unser Ziel ganz klar sein muss. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das, was wir dort geschaffen haben, Mitgliederrekord, Infrastruktur, Frauenfußball weiterentwickelt, Inklusion vergrößert, Rekord bei Sporttreibenden, wo Kinder unter der Raute in etlichen Sportarten sind und nicht auf der Couch hängen und irgendwas machen, sondern im Sport sind unsere Fans auswärts, zu Hause, über. Es ist Wahnsinn, auch das Verständnis mittlerweile in den letzten 6 Jahren der HSV untereinander, füreinander. Ah, das sind die Supporters, da gibt es Ultras, aber da gibt es ja auch eben noch eine andere Sportart und das ist ja auch cool, gehen wir doch mal dahin. Da hat sich unglaublich viel kulturell bewegt und ich kann nur sagen, und das ist, warum das absolut genial ist, wenn du selbst nie auf dem sportlichen Höhepunkt in den letzten 6, 7, 8, 9, 10 Jahren warst, dann aber trotzdem gemeinschaftlich als HSV sowas erreichst und die Fans dieses Commitment abgeben, sagt das ja ganz viel was über deine Fans und Mitglieder aus. Denn es ist ja einfach im Erfolg, aber es ist ja nicht einfach auf dem Weg wieder dahin. Und da muss ich sagen, als ehrenamtlicher Präsident dort 6 Jahre lang aktiv zu sein, jetzt noch zu sein und bald gewesen zu sein, das ist ein Commitment. Ein Commitment ist immer dann wichtig, wenn es eben nicht so einfach ist. Und davon haben wir uns unglaublich profitiert, positiv gesehen und wieder erholt. Das heißt, die Fans haben es geschafft, und zwar alle, die gesamten Fans, dass der Club sich eben stabilisieren konnte. Sportlich fehlt noch ein bisschen was, arbeiten wir gerade dran, aber wir können es aus einer Stärke, aus einer Resilienz machen. Andere haben nicht viel weniger Kosten und haben einen Existenzkampf sportlich in der zweiten Liga als große Traditionsvereine und ganz große Schulden. Und diese Kombi, und nicht, weil ich das jetzt sage, weil wir so toll sind, es ist schade, weil ich möchte, dass sie alle wieder in der ersten Liga sind. Alle Traditionsvereine, weil das braucht der Fußball. Weil natürlich ist es schön, wenn wir alle über die zweite Liga reden und wie geil die Stadien sind, wie voll. Ja, ist so. Aber es wäre schön, wenn der eine oder andere, auch der HSV und noch ein paar andere, das in der ersten Liga machen. Weil das wollen die Menschen. Und da gehören wir auch alle dann hin. Aber es zeigt eben auch, dass es nicht zu Unrecht ist, dass viele Traditionsvereine in der zweiten oder dritten Liga sind. Das ist jetzt auch kein Zufall, warum das so ist. Und daran zu arbeiten, da haben wir alle was von. Denn so wie ich den Fußball kenne, kenne ich ihn mit großen Clubs. Ich war bei drei großen Clubs plus dem DFB als Nationalspieler und deshalb wünsche ich mir, dass viele Traditionsvereine den Weg wieder nach oben finden. Und als Recht natürlich an erster Stelle der HSV.
Sehr gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Darf ich Sie bitten, einmal das Mikro? Das ist ganz lieb.
Ist das an? Ja. Moin, Tobias mein Name. Ich habe eine Frage. Vorhin haben schon die beiden Herren im Vorfeld das Thema Kinder, Jugendliche, Bewegung. Ne? Du bist ja auch im Bereich Gesundheit unterwegs. Ich habe hier in Hamburg ein Fachzentrum vor ein paar Jahren gegründet, was sich mit Menschen beschäftigt, die an einer Alkoholspektrumstörung leiden. Das entsteht, wenn man in der Schwangerschaft Alkohol trinkt. Jetzt denken gleich alle in so einer bestimmten Schublade. Ich sage euch was dazu. Ein Glas Rotwein in der gesamten Schwangerschaft kann ausreichen, um das auszulösen. Das ist also ein gesellschaftliches Thema. Und ich muss das kurz reinbringen, weil ich habe selber zwei Pflegekinder, die davon betroffen sind. Und ich habe einen leidenschaftlichen Kicker zu Hause. Ein richtiger Straßenkicker. Ja. Und mit dem bin ich auch ins Bayernstadion gefahren, schweren Herzens, weil er gerne gucken wollte, wie das da aussieht mit dem Trikot von Musiala. Haben wir alles gemacht. Der findet keinen Verein, wo der spielen kann. Obwohl er eigentlich, er ist zwar schwerbehindert, aber nicht so, dass er nicht irgendwie sprechen und nicht laufen kann. Der kann super kicken, aber er findet keinen Verein. Und ich hatte hier in der, das ist hinten Hamburger Straße, diese eine große Sportladen, wo man Klamotten kaufen kann, wo man auch HSV-Trikots kriegt, mit dem gesprochen. Und der sagte, ja, das ist echt ein Thema. Inklusion im Bereich Fußball für Kids mit einer Beeinträchtigung, zumal mit einer unsichtbaren, da gibt's nichts. Es gibt nichts. Und ich habe in Hamburg wirklich umgeguckt, es gibt nichts. Und in dem Moment, wo man dann so ein Probetraining mitmacht und dann eventuell das kurz reinbringt, weil man sein Kind ja auch kennt und weiß, wo dann mal die Ausschläge links und rechts kommen könnten, die zum Problem werden, in dem Moment ist vorbei und dann sagen alle Tschüss. Und da würde ich mir wünschen, dass so Leute wie du oder auch, ich habe mit Oke Göttlich auch drüber gesprochen, ihr habt ja eine Strahlkraft und dass man da vielleicht versucht, auch Hamburger Weg, wie auch immer, ein bisschen mehr zu tun, dass diese Kids, die bleiben nämlich echt auf der Strecke und da hängt so ein Schwanz mit dran, nämlich die Eltern, die dann sozusagen immer in der Dauerschleife sind, ihre Kinder zu bespaßen, weil es kein anderer machen will.
Kann ich direkt konkret darauf antworten? Also erstmal danke. Wichtiges Thema. Das stimmt. Wir haben natürlich immer die Spezifizierungen dann halt. Ne? Wir haben ja extrem viel Inklusion bei uns. Wir haben Rollstuhlbasketball. Unsere Rollstuhlbasketballer spielen nicht nur in der Bundesliga, sondern die gehen auch in Unternehmen, in Kindergärten, Schulen rein, um Inklusionstraining zu machen. Wir haben den amputierten Fußball. Aber klar, das ist spezifiziert. Ich glaube, das ist schon ein interessantes Thema. Ich kann da nur empfehlen, gerne uns, den HSV, in dem Fall Kumar Chana, den Geschäftsführer des e.V.s, mal anzuschreiben, mit ein paar Infos, die du deutlich ja mehr hast wahrscheinlich, wie viele Menschen, Kinder da betroffen sein könnten und ob man da nicht dann eben überlegen kann, so eine Gruppe mal aufzumachen. Man kann ja auch manchmal klein anfangen und dann sich das rumspricht, ist das Thema bei uns schon ein sehr großes Thema, Inklusion beim HSV, also gerade im e.V., da wo es auch hingehört, also gerne uns kontaktieren. Wir beschäftigen uns damit und wir schauen eben, wie wir in der Kombi mit Ehrenamt und vielleicht gegebenen Unterstützungen, gegebenenfalls auch Vermarktung, Sponsoren, da helfen könnten. Das war mir so gar nicht bewusst, aber ist total logisch, wenn man es hört, dass es natürlich Kinder gibt mit einer Behinderung und Einschränkung, die man nicht so wahrnimmt und für die es gar keine Zugehörigkeit in Anführungsstrichen dann gibt. Finde ich ein sehr gutes Thema. Also wirklich gerne nochmal auf uns zukommen, dann auch vertiefen nochmal das Thema und gerne alles an Infos, was schon da ist, wenn es Kennzahlen gibt, wenn es Inhaltsschwerpunkte gibt, was könnte ein gutes Angebot sein? Ist es Fußball? Ist es vielleicht eine andere Sportart, um die meisten, die sowas betrifft, auch mitnehmen zu können? Oder sind es mehrere Sportarten, die man vereinen kann und so eine Gruppe vielleicht mal aufzusetzen? Kann ich sagen, würde man sich zumindest ernsthaft mit beschäftigen. Und wenn man etwas selber vielleicht nicht abbilden kann, da, dann haben wir ja einen großen Namen und ein großes Netzwerk zu anderen. Also wirklich gerne konkret, dann aber bitte auch konzeptionell, ganz kann einfach gehalten sein, einfach mal formulieren und damit drauf zukommen. Und dann gebe ich das gerne weiter oder gleich an Kumar Chana, den Geschäftsführer von uns, dass wir uns da intern mit befassen. Könnte auch ein gutes Thema sein, was auch Fans und Supporters auch gerne unterstützen, logischerweise. Ist ein Thema und von daher, ja, für mich berechtigt und Respekt an Eltern, die sowas machen.
Philipp, darf ich dir nachher nochmal 2 Minuten kurz klauen?
Ja, klar. Ja. Super, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Sonst habe ich das Internet befragt und auch da kam was. Denn wir sind ja hier, haben wir ja den Aufhänger, den inhaltlichen Aufhänger, das ist der Haspa Hamburg Marathon. Und das ist ein komplett anderes Thema, aber ist die Frage mal so Hand aufs Herz, Ausdauersport, ist das ein Thema für dich? Sieh mal nicht mal am Start beim Marathon.
Ich bin mehr der Sprinter.
Ach, sehr gut.
Stimmt also, aber sogar, also tatsächlich, ja. Das sah natürlich auch mit meiner Position und ich bin immer der so ein bisschen abgekackt ist, wenn dann diese Vorbereitungsläufe waren, ja. und manche, die so schnell waren, muss ich sagen, wird immer so auf dem Platz zu schnell, aber die dann echt gepunktet haben im Ausdauer und ich hatte keine Chance, aber wenn wir dann ins Sprinten kamen, war ich dann eher wieder am Lachen, deshalb, Laufen, mega cool, mag ich total gerne, weil für jeden zugänglich einfach, wobei ich eher der Regenerationsläufer sein muss, weil mein Körper komplett auf kurze Sachen trainiert ist und das merke ich auch in dem Moment, das ist manchmal, aber das ist auch dann Disziplin. Es bringt halt nichts, wenn man dann im Wald laufen geht und dann werde ich auch von deutlich älteren Menschen überholt. Oh Gott. Da packt mich nicht der falsche Ehrgeiz, weil es halt eben individuell für meine Resilienz besser ist, das so zu tun. Das heißt ja nicht, dass ich langsam oder schlechter bin. Ich muss es einfach tun, weil sonst stresse ich mich, weil ich keinen ganz anderen Aufbau, Muskulatur, Körper habe und deshalb sieht man mich, wenn sehr, sehr langsam laufen und ich glaube, den Marathon würde ich nie zu Ende bringen.
Okay,
vielleicht zu Fuß,
genau. Aber dann sei vielleicht so der Hinweis erwähnt, dass der Marathon ist ja am 27. April und es gibt von der Haspa an der Strecke diverse Coffee-Stops. Also wer sich den Marathon angucken möchte, dem seien diese Coffee-Stops ans Herz gelegt. Lieber Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch heute. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und mir bleibt noch der Hinweis, vielleicht habt ihr es schon hier hinten dran das ein oder andere Mal gesehen. Am 9.4. kommt ein Ex-HSVer zu uns, Finn Porat. Heute Holstein-Kiel-Profi, der ist dann auf dem Stuhl hier zu Gast. Und am 2.4., also nächste Woche, gibt es nochmal einen Zweite Luft Running Club. Da gehen wir gemeinsam laufen mit einer tollen Trainerin hier aus der Region. Wer also laufen möchte, es ist für jedes Level geeignet. Also wir hatten letztes Mal schon wirklich jedes Laufniveau mit dabei. Da muss sich keiner abgehängt fühlen. Bei der Haspa gibt's, die lassen sich da nicht lumpen. Snacks und Getränke natürlich vorher und danach. Also da wird an nichts gespart. Und bevor ich das Ganze hier abschließe, kam der Hinweis der Haspa. Die Haspa würde sich sehr freuen, wenn es die ein oder andere Bewertung für diese Filiale auf Google geben würde von euch. QR-Code, genau. Da würdet ihr den Kollegen hier eine große Freude machen. Ich kann mich bedanken bei unserem Gast Marcel Janssen, bei euch allen, dass ihr heute Abend da wart. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Danke dir. Super. Und damit dürft ihr euch jetzt umdrehen. Es gibt noch die ein oder anderen Dinge zu essen, Dinge zu trinken. Und du bist noch ein paar Minuten da, beantwortest noch Fragen. Die Kollegen Freddy und Michael von Sportbot sind noch da. Und ansonsten lasst uns einmal ins Gespräch kommen. Das war die erste Folge. Danke.